Ja, liebe Gemeinde, Jesu Auferstehung ist definitiv eine riesengroße Siegesfeier. Dieser Sieg kam nicht einfach so, sondern durch Gottes Wirken, nach einem harten, leidensvollen Kampf. Es war kein gemütlicher Sonnenspaziergang, sondern ein Passionsweg mit Leidenschaft und Gehorsam, um den Rettungsplan des Vaters für uns Menschen zu erfüllen. Die Nachfolger Jesu damals, allen voran seine Jünger, glaubten zunächst nicht daran, dass die Menschheit später einmal jedes Jahr eine große Auferstehungsparty feiern würden. Alle Voraussagen Jesu hatten die Jünger komplett vergessen. Alle Zeichen und Umstände deuteten darauf hin, dass Jesus und mit ihm auch die Jünger und die Freunde alles verloren haben. Mit Jesu Tod am Kreuz war für sie zunächst alle Lebensfreude, alle Hoffnung und Zuversicht dahin. Kennt ihr das auch von euch? Das Gefühl, es nicht geschafft zu haben, das Ziel nicht erreicht, scheinbar als Verlierer aus dem Rennen gegangen zu sein? Obwohl ihr so gekämpft habt, alles gegeben, vielleicht sogar gebetet. Eine schwierige Aufnahmeprüfung, eine gestörte Beziehung, eine angeschlagene Gesundheit, vielleicht ein erwünschter Titel bei einem Sportwettkampf. Und anscheinend alles umsonst gewesen, das ganze Training. So fühlten sich die Christen an Karfreitag, als Jesu Leichnam vom Kreuz genommen und in die Grabkammer gelegt wurde. Schluss, aus, alles vorbei. Die biblischen Berichte über die Tage danach unterscheiden sich in den vier Evangelien etwas voneinander. In keiner Schilderung sind alle Einzelheiten enthalten. Und in jeder Schilderung werden unterschiedliche Aspekte von diesem Ereignis herausgegriffen, besonders betont oder aber auch weggelassen. Markus hat sein ganzes Evangelium darauf ausgelegt, aufzuzeigen, dass nach der Kreuzigung nicht der Tod, sondern das Leben das letzte Wort haben und dass noch eine riesengroße Siegesfeier danach kommen wird. Viel größer und viel bedeutungsvoller als jede Fußball-Weltmeisterschaftsfeier, ein WM-Sieg für Deutschland mit tagelangen Straßenpartys, wie wir das schon erlebt haben. Viel, viel größer, weil Jesus, der eigentliche Champion, der Held, der Auferstandene ist, der Sohn Gottes, unser Retter und Heiland. Obwohl es zunächst nicht so aussah, dürfen wir an Ostern feiern. Aber gleich mehr dazu. Lasst uns jetzt schrittweise die biblische Berichterstattung von Markus ansehen und ich lese euch dazu den Predigttext. Markus 16, Verse 1 bis 8, die auch hier vorne einigermaßen lesbar sind bei dieser schönen Sonne. Am Abend, als der Sabbat vorbei war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um den Toten damit zu salben. Ganz früh am Sonntagmorgen, als die Sonne gerade aufging, kamen sie zum Grab. Unterwegs hatten sie noch zueinander gesagt, wer wird uns den Stein am Grabeingang wegrollen? Denn der Stein war sehr groß. Aber als sie hinsahen, bemerkten sie, dass er schon weggerollt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Sie erschraken sehr. Er aber sagte zu ihnen, habt keine Angst, ihr sucht Jesus aus Nazareth, der ans Kreuz genagelt wurde. Er ist nicht hier. Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Hier seht ihr die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. Und nun geht und sagt seinen Jüngern, vor allem Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen, genau wie er es euch gesagt hat. Da verließen die Frauen die Grabkammer und flohen. Sie zitterten vor Entsetzen und sagten niemand ein Wort. Solche Angst hatten sie. Der Bericht von Markus lässt spüren, dass die Anhänger Jesu überhaupt keinen Gedanken oder eine Resthoffnung mehr hatten, dass es in der nächsten Zeit noch einen Sieg zu feiern gäbe. Für sie war der Kampf mit der Kreuzigung definitiv verloren. Wie gesagt, alles außen vorbei. In ihren Augen ging es wahrscheinlich jetzt in erster Linie darum, die Bestattung von Jesus abzuwickeln, sich endgültig von ihm zu verabschieden, mit einem letzten Liebesdienst, einer Totensalbung. Dabei erwähnt Markus als einziger Autor der vier Evangelisten, wie sich die Frauen unterwegs ihren Kopf zerbrechen über ganz praktische Probleme, wie sie den Eingang des Grabes frei bekommen können. Ihre Gedanken kreisen um den großen, schweren Stein. Der lässt sie völlig ratlos und mutlos werden. Offensichtlich wissen sie nichts davon, dass das Grab versiegelt wurde und dass Wachposten davor gestellt wurden. Darüber berichtet zum Beispiel Matthäus in seiner Schilderung, Kapitel 27. Er schreibt, dass Pilatus zu den Priestern und Pharisäern sprach, dass sie hingehen sollen und am Grab alles gut absichern sollen. Und die gingen dann auch hin, versiegelten das Grab und stellten Wachen davor. Anscheinend erinnerten sie sich, dass Jesus mehrmals vorher davon sprach, dass er nicht immer tot sein wird, sondern nur 3 Tage und dann wieder auferstehen wird. Die Gegner Jesu wollten damit verhindern, dass er flüchten kann oder dass die Jünger ihn gar herausholen aus dem Grab. Interessant, dass die Feinde Jesu, dessen Vorankündigung, wieder aufzuerstehen, ernst nahmen. Sie erinnerten sich daran und sie taten alles, das zu verhindern, während die Freunde Jesu und die Jünger komplett in der Trauer versunken waren. Sie denken gar nicht mehr an das, was Jesus ihnen mehrmals versucht hat zu erklären, damit sie doch vorbereitet wären auf die Auferstehung. Die Nachfolger Jesu, sie stehen komplett unter Schock. Für sie ist und bleibt Jesus tot. Alle Hoffnung ist dahin, wie eben schon gesagt. Die Ersten, die sich wieder erholt haben und zur Tat schreiten, sind die Frauen, diese 3. Sie wollen das Ganze jetzt abwickeln und endlich zum Abschluss bringen. Früh im Dunkeln der Nacht aufgestanden, die eingekauften Öle und Salben eingepackt, geht's los. Ihre Absicht ist ehrenwert, aber völlig falsch. Sie wollen verhindern, dass der Verwesungsgeruch allzu stark wird und Jesus, noch einmal ein letztes Mal was Gutes tun, ihn möglichst lange konservieren. Genauso wie sie den Leichnam pflegen wollen, kann man sich vorstellen, dass sie später die Grabpflege bestimmt ganz liebevoll gemacht hätten. Ihre gute Absicht geht in eine falsche Richtung, denn sie werden gleich eine riesengroße Überraschung erleben, auf die sie eigentlich hätten vorbereitet sein können, weil Jesus ihnen ja vorangekündigt hatte, dass er nicht lange tot wäre. Anstatt jetzt Jesu Tod zu zelebrieren, schlägt ihnen am Grab angekommen das blühende Leben entgegen, die Auferstehungskraft Gottes, und die wird sie komplett aus der Bahn werfen. Komisch auch, dass sich die Frauen erst unterwegs Gedanken machen über dieses große, schwere Hindernis am Eingang. Sie waren doch sehr wahrscheinlich dabei, als dieser riesige Stein vors Grab gewälzt wurde. Also wiederum offenbar völlig in die Trauer versunken. Ich kann das gut verstehen. Bleiben wir kurz noch mal einen Moment bei diesem Stein. Dieser Stein steckt voller Symbolik, auch für uns heute. Maria von Magdala, die Maria und die Mutter und die Salome waren keine starken Männer, sondern körperlich gesehen eher schwache Frauen, die den riesigen, schweren Verschlussstein da an der Grabkammer einfach nicht aus eigener Kraft beseitigen konnten. Darf ich dir heute Morgen eine Frage stellen? Welcher Stein liegt dir im Weg? Welcher Stein verschließt vielleicht deine Beziehung zu Jesus? Nun, diese Steine, die uns oft im Weg liegen, es können Verletzungen sein, Bitterkeit, Ängste, viele Sorgen. Diese Sorgen sind nüchtern betrachtet oft völlig überflüssig. Aber wir kommen irgendwie nicht los davon, weil sie unsere ganzen Sinne gefangen nehmen. Sie erscheinen uns wie Berge von Steinen, die uns an der Lebensfreude hindern und belasten. Sorge um die Gesundheit, vielleicht Angst vor der nächsten Schulaufgabe, Prüfung, Probleme in der Familie, Krisen in der Ehe, die Not einer unvergebenen Schuld oder Zweifel über Entscheidungen, Stress im Büro, Trauer, Angst vor dem Alleinsein. Ein ganzer Steinbruch von Problemen tut sich da auf, wenn wir alles zusammentragen würden. Wer wälzt diesen Stein weg? Ich bin dafür zu schwach, meine Kraft reicht nicht aus. Unsere drei Frauen hier in der Geschichte, die bis dahin in großer Trauer mit ihren dunklen Gefühlen nach unten auf den Boden sahen, sie waren in ihre Sorgen versunken, schwer wie Stein. Aber in einem Moment wurden sie überrascht und die Geschichte nimmt eine erste Wende. Als sie nämlich hinsahen, Urtext übersetzt heißt es, als sie aufsahen, als sie hochsahen, nach oben schauten. Auch unser Blick nach oben auf Jesus gibt uns die Kraft weiterzugehen, zu hoffen. Sie zeigt uns einen offenen Weg. Wenn ich aufschaue im Glauben, dann verändert sich meistens zunächst mein Blick, auch wenn sich die Situation vielleicht noch gar nicht verändert. Und mit meinem Blick, der aufsieht zu Jesus, kommt neue Hoffnung. So wie in unserer Ostergeschichte. Unser Bericht von Markus, der will uns Mut machen, die Steine unserer Lebensumstände oder Probleme nicht allzu schwer zu nehmen. Denn kein Stein ist so groß, dass Gott ihn nicht wegrollen könnte. So wie damals kann Gott uns heute auch noch Hindernisse aus dem Weg räumen, während wir noch die Probleme wälzen. Steine, die uns heute belasten, die uns tonnenschwer auf den Magen liegen und nach unten ziehen, die sind menschlich nachvollziehbar, das kennt jeder von uns. Und dennoch geht es da oft um vordergründige Dinge, die längst schon gelöst sind, wo Gott die eigentlich wichtigen Dinge, die bleibenden Werte bereits vollbracht hat. Gott hat die Weichen längst gestellt, um uns zu entlasten von diesen Steinen, die wir gar nicht selber beseitigen können und müssen. Ostern heißt, wir haben es mit einem lebendigen, mit einem allmächtigen Gott zu tun, dem wir von all unseren Steinen erzählen können. Gott verrückt die Probleme und uns fällt ein Stein vom Herzen. Soweit einmal zum Stein, der im Mittelpunkt der Predigt steht. Aber es geschehen noch weitere Wunder. Das leere Grab. Als die drei Frauen hinsehen, als sie aufsehen, da bemerken sie, dass der Stein schon weggerollt ist und das Grab offen. Sie gehen einfach hinein. Es scheint, als haben sie das Wunder gar nicht so richtig registriert. Gerade haben sie noch voller Sorgen um dieses Hindernis gegrübelt, jetzt laufen sie einfach dran vorbei. Bestimmt haben sie schon in ihren Taschen genestelt und das Öl und die Salbe und die Binden herausgekramt, um direkt ans Werk zu gehen, ohne sich lange aufzuhalten. Aber die nächste Überraschung wartet auf sie. Kaum ist nämlich der schwere Stein auf die Seite gewälzt, lastet ein neues Problem wie Stein auf ihnen. Wo ist der tote Jesus? Wer hat ihn weggeschleppt? Das versiegelte und bewachte Grab ist leer. Wer hat ihn geklaut? Wie sollen sie ihn denn jetzt noch salben und sich erinnern? Sie kommen immer noch nicht auf die Idee, dass Jesus auferstanden sein könnte, wie er ihn ja angekündigt hatte. Die Frauen haben allerdings gar nicht lange Zeit, sich weiter darum zu kümmern, dass das Grab leer ist, denn ein junger Mann in weißem Gewand sitzt in der Ecke und spricht sie an. Und was er ihnen sagt, das führt jetzt zur dritten Überraschung. Der auferstandene Jesus. Das ist nun wahrlich die größte Überraschung. Ein weggewälzter Stein, ein leeres Grab, nun dafür mag es ja noch Erklärungen geben. Aber dass einer von den Toten aufersteht. Die Frauen brechen jetzt nicht gleich in lauten Osterjubel aus, sondern sie sind entsetzt, sie sind außer sich. Sie können es nicht fassen und sie fliehen vom Grab. Es ist aber passiert. Jesus hat die Grenzen des menschlichen Daseins gesprengt. Er hat die Probleme, mit denen wir täglich zu tun haben, und sogar den Tod überwunden. Und er sagt, glaubt an mich. Das geht weit über die Vorstellungskraft dieser drei Frauen hinaus und oft auch über unsere Vorstellungskraft. Ein Engel. Nun, Engel tauchen in der Bibel eigentlich immer dann auf, wenn sich Himmel und Erde berühren. Und wo berühren sich Himmel und Erde mehr als am Ostermorgen, als heute? Es ist Gott, der Jesus auferweckt hat. Und er gebraucht dazu Boten, auch heute noch oft in der Gestalt von Personen, die er uns über den Weg schickt oder zur Seite stellt. Dieser Engel, dieser junge Mann in weißem Gewand sagt: Fürchtet euch nicht, entsetzt euch nicht. Er kennt also das trauernde Herz der Frauen, den Leidensweg, den sie mit Jesus gegangen sind. Er weiß, dass sie alle Hoffnung verloren haben. Jetzt in dieser dreckigen, dunklen, grausigen Grabkammer, am dunkelsten Ort ihrer Seele, wo sie ganz unten sind, da spricht Gott zu den Frauen durch seine Boten. Gottes gewaltiges Ostergeschehen lässt den Boden unter ihren Füßen schwanken und zittern. Mit dieser überraschenden Wende werden die Frauen aufgefordert, sich auf dem Absatz umzudrehen, aus der Dunkelheit des Grabes hinaus ins Licht zu gehen, sich umzudrehen, zu gehen, um selber als Zeuginnen dieser Osterbotschaft von der Auferstehung an die Jünger weiterzusagen. Insbesondere, sagt der Engel, sollen sie diesen Petrus nicht vergessen. Der habe es wohl ganz besonders nötig, von der Botschaft zu hören. Ostern ist die Erfüllung von Gottes Wort, das Jesus längst angekündigt hatte, bevor er starb. Zum Beispiel in Markus 14. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa, heißt es da. Und dieses versprochene Gotteswort wird an Ostermorgen eingelöst. Ostern heißt auch für uns heute: Jesus ist schon voraus. Er geht uns voraus. Wir brauchen ihm nur zu folgen. Warum wird gerade dieser Petrus so betont? Weil er derjenige war, der Jesus von allen besonders verraten und verleugnet hat und der am meisten verzweifelt gewesen sein muss über seine Schuld und sein Versagen. Und dieser Petrus, der soll ganz besonders von der Osterbotschaft erfahren, dass Jesus ihm trotz seines Versagens vergibt und ein neues Leben mit ihm beginnen will. Und auch die Jünger, die während der Kreuzigung auf Distanz gegangen waren zu Jesus, sie werden auch nicht von Jesus verworfen. Aber auch sie können das Auferstehungswunder erst einmal nicht glauben. Und es bedarf auch, dass Jesus ihnen persönlich erscheint. Ja, Versager und Verleugner gehören also von Anfang zur Ostergemeinde dazu. Und an ihnen soll die freudige, rettende Osterbotschaft nicht vorbeigehen. So sind wir eingeladen als Gemeinde, jeder einzelne von uns, an dieser riesengroßen Siegesfeier teilzunehmen. Weil der Stein weggerollt ist, weil das Grab leer ist und weil Jesus auferstanden ist. Jesus lebt und wir mit ihm, jetzt und in alle Ewigkeit. Es tut gut, weil Ostern heißt, auch ich, jeder von uns darf dazugehören. Um diesen Sieg zu erleben, mutet Gott uns allerdings manches zu. Vorher durch die Dunkelheit des Todes, vielleicht an unsere eigenen Grenzen zu gehen und auch Erfahrungen zu machen des Versagens. Wir erschrecken dabei, so wie diese Frauen, wenn wir dem lebendigen Gott begegnen, wenn wir seine Wirkung an uns erleben und wenn er uns in Bewegung setzt. Ich wünsche uns eigentlich, dass wir noch zittern können vor Ergriffenheit, dass wir nicht so abgebrüht sind und das alles über den Kopf nur lösen wollen, dass wir das wirkliche Leben erfahren, dass alle Todesmacht besiegt ist, dass Jesus den Tod überwunden hat, jetzt und in Ewigkeit. Glauben wir an dieses Wunder? Verlassen wir uns darauf? Teilen und erzählen wir den anderen davon, wie Gott uns verändert und in unserem Leben Gutes getan hat, damit sich diese Freude, die Osterfreude, bahnbrechen und andere anstecken kann? Der Herr ist auferstanden und diese Botschaft muss raus. Sie muss gefeiert werden. Lasst uns das mit dem nächsten Lied tun. Lasst uns unsere Freude darüber ausdrücken und Jesus Sieg ausrufen. Damit denken und ehren wir auch Gott, dass er uns von Tod und Sünde rettet. Frohe Ostern, weil Jesus der Sieger ist. Er ist der Champion, er ist der Held. Auch wenn es zwischendurch nicht so aussah und die Menschen um ihn dachten, dass alles verloren wäre. Dietrich Bonhoeffer sagte, wer Ostern kennt, der kann nicht verzweifeln. Denn alles, was bei den Menschen unmöglich ist, das kann Gott möglich machen. Durch Jesus Christus ist neues Leben, Heilung und Versöhnung möglich. Und in seinem Auferstehungswunder von Ostern, da erfahren wir das. Ostern, die größte Siegesfeier, die je gefeiert wurde. Lasst uns mitfeiern und unsere Freude darüber miteinander teilen. Wir singen das nächste Lied. Darin heißt es, Jesus, dein Heiland, ist Sieger und er lebt. Jesus, dein Heiland, ist Sieger und er lebt. Amen.